Die meisten Kinder hat es scheinbar dahin gerafft. Oder sie sind in Urlaub gefahren oder liegen krank zu Hause, wie einige andere, von denen ich das weiß. Deswegen machen wir die Kinderzeit beim nächsten Mal einfach wieder. Und starten jetzt in die Predigt. Und bevor ich euch heute den Predigttext aus Nehemia Kapitel 3 vorlese, ich weiß nicht, wer schon von euch vorgelinst hat, weil wir starten ja in eine Predigtserie durch das alttestamentliche Buch, dessen Hauptakteur und Autor Nehemia die Hauptrolle spielt. Der Text von heute gleicht ein bisschen wie einer Seite aus Jerusalems Telefonbuch. Viele Namen, wenig Handlung. Und ich habe zwischendurch überlegt, oh, kann man den nicht einfach weglassen? Kann man den nicht überspringen? Was steckt da wohl drin? Und dann habe ich mich hingesetzt und habe mich mit diesem Text beschäftigt und dachte, wenn dieser Text, diese Aufzählung von Namen für Nehemia so wichtig war, dass er sie in sein Tagebuch geschrieben hat, und wenn es Gott so wichtig war, diese Tagebucheinträge, diese Namen, diese Auflistung mit dem, was dort getan wurde, in die Bibel aufzunehmen, dann muss etwas für uns heute drinstecken. Und so habe ich mich auf die Suche gemacht, in diesem Text zu gucken, weil ich einem Bibelvers aus 2. Timotheus 3, Vers 16 vertraue, wo es heißt, alle Schrift, die von Gott eingegeben ist, also die Bibel, ist nützlich für uns zur Unterweisung, zur Rechtweisung, zur Ermutigung, zum Weiterhelfen, zur Auferbauung, was auch immer gerade dran ist. Und deswegen ist einer der Hauptwerte von mittendrin auch, dass wir der Bibel und ihren Aussagen vertrauen. Und deswegen gucken wir uns jetzt diesen Text zusammen an. Für alle, die zum ersten Mal da sind, wie gesagt, eine Predigtserie Sehnsucht nach Zuhause durch das Buch Nehemia. Und wir wollen in diesem Buch Gottes Handeln entdecken. Gottes Handeln vor 2500 Jahren ungefähr in Jerusalem und Gottes Handeln heute hier in Potsdam, weil Potsdam und Jerusalem damals interessanterweise manche Sachen gemeinsam hatten und die wollen wir so ein bisschen freilegen. Im vorletzten Gottesdienst habe ich versucht aufzuzeigen, wie Gott mit der Welt, mit uns Menschen Geschichte schreibt. Und wenn Gott Geschichte schreibt, im Zusammenhang mit Gott, spricht man von der Heilsgeschichte. Die Geschichte, die Gott mit den Menschen schreibt, um Heil, um Rettung, um Erlösung zu bringen. Und dieses große Prinzip der Heilsgeschichte Gottes findet sich in vielen Momenten im Kleinen in unserem Leben wieder. Da war zuerst die Schöpfung, unmittelbare Gegenwart Gottes. Perfekte Umstände, direkte Gemeinschaft mit Gott und mit den Menschen, den beiden, die es damals gab. Dann hat sich das schlagartig geändert durch den Sündenfall. Als die Menschen entschieden haben, es ist besser für uns, scheinbar besser, ohne Gott leben zu wollen, selbstbestimmen zu wollen, eine selbstgewählte Trennung von Gott. Und Gott hat dieser Fall so leid getan, dass er seitdem angefangen hat, das wiederherzustellen, weil er sich so sehr nach uns Menschen sehnt. Und er hat es nicht irgendwo an einem Schreibtisch eine Theorie überlegt, sondern ist selbst aktiv Teil dieser Erlösung geworden. Das ist der dritte Teil. Und dann am Ende der Welt, wie wir letztes Jahr gemerkt haben, die ja nicht vom Maya-Kalender festgelegt wird, sondern von Gott selbst, da spricht Gott von der Ewigkeit, von der Wiederherstellung. Die Umstände, die ganz am Anfang gewesen sind, werden wieder sein. Vielleicht sogar noch besser. Direkte Gemeinschaft mit Gott. Keine Krankheiten mehr. Keine Gebrechen, keine Tränen, keine Diskussionen, kein Stress. Und da spricht die Bibel von Ewigkeit, von dem neuen Jerusalem, dieser neuen Stadt. Und das ist das, warum wir diese Predigtserie machen, die Sehnsucht nach Zuhause, weil diese Sehnsucht in uns Menschen lebt. Also Schöpfung, Fall, Erlösung und Wiederherstellung gehören untrennbar zusammen. Und Wiederherstellung in absoluter Vollkommenheit und Schönheit ist nur möglich und auch nur nötig, weil vorher was kaputt gegangen ist. Und ich glaube, dass wir das wirklich in unserem Leben auch so erkennen können, häufig erst im Rückblick. Manchmal müssen Dinge kaputt gehen, damit neue Dinge entstehen können. Manchmal müssen wir Dinge loslassen, damit wir die Hände frei haben, um Neues anzunehmen. Manchmal müssen auch ganz schmerzhaft Beziehungen kaputt gehen, damit wir offen sind für neue Beziehungen. Manchmal müssen wir den Schmerz einer Operation aushalten, damit wirklich Heilung entstehen kann. Ohne einen Zusammenbruch kann es keine Wiederherstellung in viel größerem, viel umfassenderen, viel schönerem Maß geben. Und ich glaube, dass es ganz, ganz, ganz viele Fragen gibt, die bis an unser Lebensende noch offen sind. Aber es gibt eine Frage, über die müssen wir uns Gedanken machen, und das ist die Frage nach der Ewigkeit. Wenn Gott sagt, ich komme wieder, und für alle, die mir vertrauen und an mich glauben, für die habe ich eine Wohnung reserviert in diesem neuen Jerusalem, in der Ewigkeit, in perfekten Umständen, da müssen wir uns darüber Gedanken machen. Und deswegen ist dieses Thema in dem Buch Nehemia, wo es um den Wiederaufbau der Stadtmauer von Jerusalem geht, 445 vor Christus, wo Nehemia dieses ganze Projekt als Leiter vorangetrieben hat, das hat mehrere Dimensionen. Zuerst sollte natürlich die Stadt Jerusalem, in der durch den Fall der Mauer das geistliche Leben und das Leben an sich zum Erliegen gekommen ist, die sollte wieder Sicherheit bekommen. Da sollte wieder Gemeinschaft möglich sein, wieder intensiver Kontakt zwischen den Menschen. Es sollten wieder Gottesdienste anfangen, wieder Anbetung anfangen. Es war Gottes Stadt. Aber der Aufbau von Jerusalem war gleichzeitig auch ein Bild für etwas viel Größeres, viel Umfassenderes, was Gott auch schon da im Sinn hatte. In Jerusalem, ungefähr 475 Jahre später, sollte Gottes Sohn Jesus Christus gekreuzigt werden und auch wieder auferstehen. Und dieses Ereignis, dieser Tod und dieses wieder zum Leben auferstehen, bildet die Brücke und den Eingang in das neue Jerusalem, in die Ewigkeit, in die Gegenwart Gottes. Und wenn wir ehrlich sind, glaube ich, sehnen wir uns nach diesen Umständen. Wir merken vieles in unserem Alltag, in unseren Familien, in unserer Stadt läuft nicht so, wie wir es eigentlich gerne hätten. Wir spüren das, weil wir Ebenbilder Gottes sind und in Gott diese Sehnsucht lebt und auch in uns diese Sehnsucht lebt, wieder mit ihm ungetrennt zusammen zu sein. Wahrscheinlich, also bei mir ist das so und ich wette bei fast allen oder bei allen, unser Leben verläuft in Wellenformen. Die Ausschläge sind sicherlich bei uns nicht bei allen gleich intensiv, aber es gibt die Hochs und die Tiefs und wenn es die nicht gibt, dann gibt es nur noch die Nulllinie. Aber ich glaube, es ist so. Und wir lieben die Hochs und wir mögen die Tiefs nicht so besonders. Also ich jedenfalls nicht. Aber wenn ich bei mir zurückgucke in meinem Leben, dann waren es die Tiefs, wo Leidenschaft entstanden ist. Dann waren es die Tiefs, wo eine Sehnsucht nach Veränderung entstanden ist. Dann waren es die Tiefs, die mich motiviert haben, etwas anzugehen. Die schwierigsten Momente in meinem Leben mit 2006, mit einer heftigen Depression, das waren die Momente, wo die Leidenschaft für meine Familie wieder neu aufgelebt ist. Wo die Entscheidung gefallen ist, nein, ich mache meinem Leben kein Ende, sondern ich bleibe bei meiner Familie. Ich liebe die brauchen mich und ich will die. Wenn hier am Mittwoch 10.000 Demonstranten auf der Straße waren, dann ist das ja nicht, weil die Umstände so toll sind, sondern weil da etwas verbesserungswürdig ist. Daher kommt diese Energie, daher kommt die Leidenschaft, dafür zu kämpfen, dass sich die Arbeitssituation und die Bezahlung ändert. Denkt an viele Stiftungen, an viele Hilfswerke, an viele Selbsthilfegruppen, die entstanden sind, weil Menschen Leid durchgemacht haben, ganz intensiv, und sich dann überlegt haben, aus diesem Leid, wir wollen eine Plattform schaffen, für Menschen, die das auch durchmachen müssen, um ihnen dabei zu helfen, das besser zu durchleben, besser ertragen zu können. Versteht ihr das? Manchmal bringt eine neue Sicht der alten Situation eine komplett veränderte Perspektive. Und genau das ist hier in Jerusalem mit Nehemia und den Menschen in Jerusalem passiert. Gott hat ein neues Verständnis für diese Krisensituation geschenkt. Für diese eingerissene Mauer und all den Auswirkungen, die das hatte. Und er hat damit eine neue Leidenschaft ausgelöst. Und vielleicht hilft dieser Bibelabschnitt dir und mir, ein bisschen besser zu verstehen, was in unserem Leben manchmal eigentlich so los ist. Vielleicht will der lebendige Gott, der die Gesamtprojektleitung in Jerusalem hatte, dich heute einladen und mich und herausfordern, auch in deinem Leben die Gesamtleitung zu übernehmen oder mehr zu übernehmen oder wieder neu zu übernehmen. Kann es sein, dass er viel umfassendere Pläne, viel umfassendere, viel größere Ideen für dein Leben hat als du selbst? Wir werden nachher wieder gemeinsam das Vaterunser beten und darin heißt es, dein Wille geschehe und dein Reich komme. Im Ernst? Die Stadtmauer von Jerusalem liegt schon seit 140 Jahren, über 140 Jahren in Trümmern. Und wahrscheinlich ist es den Menschen, die jeden Tag dort gewesen sind, gar nicht mehr aufgefallen. Sie kannten es ja nicht anders. Aber Nehemia löst mit seinem neuen Verständnis dieser Situation und mit der ganz nüchternen Beschreibung nach der Bestandsaufnahme und den Sätzen wie, das ist ein Trümmerhaufen hier. Das ist eine Schande für diese Stadt und für Gott. Lasst uns das wieder aufbauen. Die gnädige Hand unseres lebendigen Gottes ist über uns und wird uns Gelingen schenken dabei. Und mit dieser Aussage löst er eine Dynamik aus, er löst eine Leidenschaft aus, sodass einer nach dem anderen in Jerusalem sagt, wir sind dabei, okay, wir auch, wir machen mit, wir sind dabei. Wir wollen Teil von Gottes Projekt sein, der schon lange vor uns angefangen hat, hier was vorzubereiten und wir wollen mitmachen. Und ich lese euch jetzt diesen Text aus Nehemia 3, es sind 32 Verse, mit vielen Namen, von denen ich selbst nicht weiß, wie sie ausgesprochen werden. Deswegen lese ich den auch selbst. Ihr könnt mitlesen oder auf der Grafik hinter dem Bibeltext mitverfolgen, wie wir langsam die Stadtmauer von Jerusalem umrunden und beschrieben wird, wie diese Abschnitte dort wieder aufgebaut werden. Ich lese aus Gottes Wort Nehemia 3. Wer macht was? Die Liste der Bauleute. Der oberste Priester Eliaschib und seine Brüder, die Priester bauten das Schafstor wieder auf, weiten es und setzten die Torflügel ein. Sie weiten auch das angrenzende Mauerstück bis zum Turm der 100 und zum Hananelturm. Die Einwohner von Jericho bauten den daran anschließenden Mauerabschnitt wieder auf. Den nächsten Abschnitt baute Sakur, der Sohn von Imri, wieder auf. Die Sippe Senaa baute das Fischtor wieder auf. Sie deckten es mit Balken, setzten die Torflügel ein und brachten die Riegel und ihre Sicherungen an. Meremot, der Sohn von Uriah und Enkel von Kos, besserte den nächsten Mauerabschnitt aus. Den anschließenden Teil setzte Meschulam, der Sohn von Berechia und Enkel von Meschesabel, instand. Am nächsten Abschnitt arbeitete Zadok, der Sohn von Baana. Die Einwohner von Tekoa besserten den anschließenden Mauerabschnitt aus. Aber die vornehmen Männer dieser Stadt weigerten sich, die Arbeit aufzunehmen, die ihnen von mir zugewiesen wurde. Jojada, der Sohn von Paseach, und Meschulam, der Sohn von Besodja, setzten das Jeschana-Tor instand. Sie deckten es mit Balken, setzten die Torflügel ein und brachten die Riegel und ihre Sicherungen an. Am anschließenden Teil der Mauer arbeiteten Melatja aus Gibeon, Jadon aus Meronot sowie die Männer aus Gibeon und Mizpah. Nahe bei diesem Abschnitt lag der Amtssitz des Statthalters für die Provinz westlich des Euphrats. Uziel, der Sohn von Hahaja aus der Familie der Goldschmiede, besserte den nächsten Abschnitt aus. Den anschließenden Teil setzte Hanania, der Salbenmischer, instand. Diese beiden stellten den Abschnitt bis zur breiten Mauer fertig. Refaja, der Sohn Hurs, Vorsteher des halben Verwaltungsbezirks Jerusalem, besserte den nächsten Mauerabschnitt aus. Jedaja, der Sohn von Harumaf, setzte den anschließenden Teil instand, seinem eigenen Haus gegenüber. Am nächsten Abschnitt arbeitete Hattusch, der Sohn von Hashabneja. Malkia, der Sohn Harims, und Haschub, der Sohn Pahat Moabs, besserten den nächsten Teil der Mauer aus bis zum Ofenturm. Shallum, der Sohn von Lohisch, Vorsteher der anderen Hälfte des Verwaltungsbezirks Jerusalem, setzte den anschließenden Abschnitt instand, zusammen mit seinen Töchtern. Hanun und die Einwohner von Sanoach bauten das Taltor wieder auf. Sie setzten die Torflügel ein und brachten die Riegel und ihre Sicherungen an. Außerdem besserten sie die Mauer von dort bis zum Misttor aus. Ein Stück von etwa 500 Metern. Das Misttor wurde von Malkia, dem Sohn Rechabs, wieder aufgebaut. Er war Vorsteher des Bezirks Bet-Kerem. Er setzte die Torflügel ein und brachte die Riegel und ihre Sicherungen an. Shallum, der Sohn von Kolhose, Vorsteher des Bezirks Mizpah, baute das Quelltor wieder auf. Er machte eine neue Überdachung, setzte die Torflügel ein und brachte die Riegel und ihre Sicherungen an. Außerdem setzte er die Mauer am Teich der Wasserleitung beim königlichen Garten instand, bis zu den Stufen, die von der Davidsstadt herabführten. Am nächsten Mauerabschnitt arbeitete Nehemia, der Sohn Asbuks, Vorsteher der einen Hälfte des Bezirks Beit Zur. Er arbeitete an dem Abschnitt gegenüber den Gräbern Davids und seiner Nachfolger bis zu dem künstlich angelegten Teich und der Kaserne der 30 Helden. Den anschließenden Teil der Mauer setzten die Leviten unter Rehum, dem Sohn von Bani, instand. Hashabja, Vorsteher der einen Hälfte des Bezirks Keila, besserte den nächsten Abschnitt aus. Er vertrat seinen Bezirk. Am anschließenden Teil arbeiteten die Leviten unter Binui, dem Sohn Henadads, Vorsteher der anderen Hälfte des Bezirks Keila. Den nächsten Teil setzte Esa, der Sohn von Jeschua, Vorsteher von Mizpah, instand. Sein Abschnitt lag gegenüber dem Aufstieg zur Waffenkammer beim Winkel. Baruch, der Sohn von Sabai, arbeitete mit ganzem Einsatz am Mauerabschnitt zwischen dem Winkel und dem Eingang zum Haus des obersten Priesters Eliashib. Meremot, der Sohn von Uriah und Enkel von Kos, besserte den nächsten Abschnitt aus, vom Eingang zum Haus Eliashibs bis zum Ende des Hauses. Den anschließenden Teil setzten die Priester aus der Umgebung von Jerusalem instand. Benjamin und Haschub arbeiteten am nächsten Teil ihren Häusern gegenüber. Asaja, der Sohn von Maaseja und Enkel von Ananeja, setzte den anschließenden Abschnitt instand, nahe bei seinem Haus. Am nächsten Teil arbeitete Binui, der Sohn Henadads, vom Haus Asaias bis zum Winkel und weiter bis zur Ecke. Palal, der Sohn von Usai, arbeitete an der Mauer gegenüber dem Winkel und dem hohen Turm, der am königlichen Palast vorspringt, nahe beim Wachthof. Pedaja, der Sohn von Parosch, und die Tempeldiener, die auf dem Ophel wohnten, besserten den anschließenden Teil aus bis zum Wassertor auf der Ostseite und zum vorspringenden Turm. Am nächsten Teil, vom vorspringenden Turm bis zur Mauer am Ophel, arbeiteten die Einwohner von Tekoa. Den Abschnitt oberhalb des Rostores setzten die Priester instand, jeder seinem Haus gegenüber. Zadok, der Sohn von Immer, arbeitete an dem Teil der Mauer, der seinem Haus gegenüber lag. Den anschließenden Teil setzte Shemaja, der Sohn von Shechania, der Wächter des Osttores, instand. Hanania, der Sohn von Shelemja, und Hanun, der sechste Sohn Zalas, besserten den nächsten Teil aus. Meschulam, der Sohn von Berechia, arbeitete an dem Abschnitt gegenüber seiner Wohnung. Malkia, der Goldschmied, setzte den anschließenden Teil instand bis zum Haus der Tempeldiener und der Händler gegenüber dem Wachtor und bis zum Aufgang an der Nordostecke. Den Mauerabschnitt von dort bis zum Schafstor setzten die Goldschmiede und die Händler instand. Was ist euch aufgefallen? Ist euch was aufgefallen? Was? Ich habe immer das Gleiche vorgelesen. Die haben immer das Gleiche gemacht. Was ist euch noch aufgefallen? Wie groß waren ungefähr 2,5 Kilometer? Was noch? Manche kommen doppelt vor. Viele arbeiten da, wo sie wohnen. Und wenige gar nicht. Klingt nach Gemeinde. Nach und nach sind alle, fast alle, hier in Jerusalem Teil von diesem, wir sind ein Teil von Gottes Projekt geworden. Wir sind bereit, bei etwas mitzumachen, was Gott schon lange vorher angefangen hat. Und je nach Übersetzung, je nach Formulierung, finden wir hier 48 Namen mit Zusätzen oder 48 Gruppen an Personen. Das heißt, 48 Bauabschnitte werden uns hier genannt. Und wir werden noch sehen, wenn wir weiterlesen bei Nehemia, dass was 141 Jahre in Trümmern gelegen hat, wird durch diese Dynamik und durch Gottes Wirken in 52 Tagen wieder aufgebaut. Das gibt es nur bei Projekten, wo Gott die Hand drüber hat. Jeder macht mit, bis auf eine Gruppe, kommen wir gleich noch zu. Manche länger, manche kürzere Abschnitte, manche direkt bei ihrem Haus, könnte mit ihrer Familiensituation zusammengehängt haben. Verschiedene Menschen, verschiedene Berufe, die sie haben, die hier aufgezählt werden, teilweise Einzelpersonen, teilweise Gruppen, teilweise ganze Familien. Ich finde es interessant, die einen mit ihren Töchtern, also ganz unterschiedliche Kombinationen an Leuten. Und niemand hätte fehlen dürfen, sonst wäre ein Abschnitt in dieser Mauer nicht bearbeitet worden. Oder andere hätten entsprechend mehr machen müssen. Hier hat eine Einheit gearbeitet, die aus völlig verschiedenen Menschen bestand, und der Grund für diese Einheit war Gott. Jeder ordnete sich dem Gedanken unter, bei einem Projekt Gottes mitzumachen, und da gab es keinen Platz für persönliche Vorlieben oder für Stolz und ah, das möchte ich aber nicht so gerne irgendwie. Wenn das Ziel nicht klar ist, artet eine Baustelle, wo an 50 Stellen gleichzeitig gearbeitet wird, in Chaos aus. Ich möchte kein Beispiel nennen aus aktueller Zeit. Aber so wie das hier läuft, ist das für mich ein Traum von Kirche. Warum ist das möglich? Warum ist es möglich und auch nötig, eine neue Kirche in Potsdam zu gründen, um einen Ort der Anbetung, einen weiteren Ort der Anbetung, der Heilung, der Beziehungen, des persönlichen Wachstums, des Wachstums an Beziehungen miteinander, Begegnung mit dem Gott der Bibel zu starten? Zwei Beobachtungen aus diesem Text. Erstens glaube ich, Nehemias Überzeugung war, und er sagt das mehrmals, weil die gnädige Hand des lebendigen Gottes über den Menschen war. Und weil Gott von sich sagt, dass er ist von Ewigkeit bis Ewigkeit, das heißt, bevor die Erde da war, war Gott schon, und nachdem der letzte von uns hier die Augen zu oder das Licht ausgemacht hat, ist Gott immer noch da. Und deswegen beruft er zu bestimmten Zeiten, zu allen Zeiten, Menschen, die ihm dabei helfen sollen, solche Orte der Begegnung mit ihm und miteinander, Orte der Anbetung aufzubauen. Und deswegen gibt es Gemeinde, deswegen gibt es Kirche, unvollkommene Orte mit größtenteils komischen Menschen, die von Gott vereint, total unterschiedlich, an etwas mitmachen, was er vorbereitet hat. Und mit genau diesen Menschen hat Gott es scheinbar am liebsten zu tun. Sonst gäbe es uns nicht hier. Und das Zweite, was mir aufgefallen ist, das war möglich hier in Jerusalem, weil Nehemia viele Jahre vorher seinen Job, seinen ganz normalen Beruf treu gemacht hat. Vielleicht erinnert ihr euch daran, Nehemia war kein Pastor oder kein sonstiger hauptamtlicher Theologe. Er war Mundschenk bei einem fremden König in einem fremden Land, wo sein Volk in Gefangenschaft hingeführt wurde. Und nur weil auch Gott nicht die Kontrolle verliert und verloren hat, als sein Volk in die Gefangenschaft geführt wurde, nur deswegen konnte Nehemia am Hause des Königs Mundschenk werden. Und nur weil er als Mundschenk gearbeitet hat, vertraute ihm der König. Und nur weil ihm der König vertraut hat, hat er ihn ziehen lassen, als Nehemia ihn gefragt hat, ich möchte gerne nach Jerusalem gehen, um dort meine Heimatstadt wieder aufzubauen. Darf ich bitte gehen? Merkt ihr, wer in dieser Geschichte die Fäden zieht? Wo das alles zusammenläuft? Gott hätte ja locker die Mauer selbst aufbauen können. Ich meine, er hat die Welt erschaffen. Was ist da eine eingestürzte Mauer für ihn? Aber er hat sich dafür entschieden, Menschen zu berufen und Menschen einzuladen und Menschen herauszufordern, um mit diesen Menschen zu seinen Zielen zu kommen. Womit bist du beschäftigt? Was machst du? Vielleicht fühlt sich das total sinnlos an. Seit Jahren Windeln wechseln, Autos reparieren, Kaffee verkaufen, Kinder erziehen, fremden Kindern versuchen, irgendwas beizubringen und sich beschimpfen lassen, die Nerven ruinieren, Menschenleben retten, den Verkehr regeln, Statistiken auswerten, Regale auffüllen. Ich glaube, es gibt manchmal Phasen in unserem Leben, wo wir Teil von einem Gottesprojekt sind, ohne dass wir es merken. Und manchmal auch ohne, dass wir es wissen. Selbst dann, wenn wir nicht an diesen Gott glauben. Gottes Wirken ist nicht von unserem Glauben abhängig. Er kann uns trotzdem gebrauchen. Und ich möchte euch und möchte euch ermutigen, weiterzumachen, das, was ihr macht, treu zu machen. Und ich möchte euch ein Beispiel geben, was ich damit meine. Als ich noch, bevor ich Theologie studiert habe während ich Theologie studiert habe beim Deutschen Roten Kreuz Rettungswagen gefahren bin, sind wir häufig in ganz schwierige Situationen gekommen. Ja, wir haben häufig Menschenleben gerettet. Dafür waren wir da. Wir konnten das aber nur tun, weil es Menschen gab, die die Geräte und die unseren Rettungswagen instand gehalten haben und repariert haben. Und das konnten nur Leute tun, die eine gute Ausbildung hatten, genau das zu tun. Und die Ausbilder konnten das nur machen, in die Auszubildenden investieren, damit sie das machen können, weil sie vorher studiert hatten, was nötig ist, um Menschen dafür auszustatten, das zu tun, was sie tun sollen. Und vielleicht konnten die Ausbilder nur arbeiten, weil der Ehepartner zu Hause gesagt hat, ich bleibe zu Hause und kümmere mich um die Kinder. Versteht ihr die Zusammenhänge? Wer hat in unserer Situation Menschenleben gerettet? Ja, zuerst natürlich die mit dem Patienten zu tun haben, aber die konnten es nur machen, weil ganz, ganz, ganz viele vorher Teil davon waren, damit das überhaupt passieren kann. Ich will das auch nicht überstrapazieren, aber könnt ihr sehen, dass wir manchmal Teil von etwas Größerem sind, was wir vielleicht noch gar nicht verstehen und vielleicht auch gar nicht sehen können? Was hältst du von dem Gedanken? Was macht dieser Gedanke mit dir? Dass die Hand, die gütige Hand des lebendigen Gottes über deinem Leben ist und er die Fäden in deinem Leben zieht. Er über deinem Leben wacht, Dinge so lenkt, damit du auf ihn aufmerksam wirst, damit du ihn kennenlernst, damit du ihm vertrauen lernst, damit du ihm immer mehr vertraust im Laufe deines Lebens. Kein Drehbuchautor könnte das so hinbekommen, nicht mal George Clooney in Babelsberg. Das würde nicht funktionieren. Ich möchte euch noch ein Beispiel erzählen. Vor vielen Jahren ist ein evangelischer Pastor mit seiner Familie in ein ganz streng katholisches Gebiet gezogen, um dort zu predigen, das Evangelium zu leben, mit den Menschen dort zu leben. Und er hat es unheimlich schwer gehabt. Er wusste, Gott möchte, dass ich das tue, aber er hat es unheimlich schwer gehabt. Er wurde abgelehnt, er wurde gehasst, er wurde angegriffen. Wir haben es bei Nehemia gelesen, das war da so ähnlich. Und nächste Woche oder nächstes Mal kommen die Meckerer wieder auf den Schirm. Das ging so weit bei diesem Pastor, dass die katholischen Geschäftsleute ihm nichts mehr verkauft haben und er musste mit seiner Familie Hunger leiden. Eine Frau aus diesem Dorf hat sich um die Familie gekümmert nach einer Zeit und er hat sie kennengelernt und sie hat die Familie mit Essen versorgt und sie hat eine Beziehung aufgebaut zu dieser Familie. Und nach ein paar Jahren ist diese Frau zum Glauben gekommen durch die Beziehung mit diesem Pastor, der in dieses Gebiet gezogen ist. Und sie hat zu Hause ihren Kindern dann wiederum von Gott, von Jesus Christus erzählt und die Kinder sind zum Glauben gekommen. Und ich kenne einen Sohn von dieser Frau. Er ist mittlerweile Pastor einer großen Gemeinde und hat die Möglichkeit, zu Hunderten von Leuten über Jesus zu erzählen und wiederum Menschen zu beeinflussen und zum Glauben zu führen. Hätte dieser Pastor nicht gegen alle Widerstände durchgehalten, wie Nehemia gegen seine Kritiker durchgehalten hat, dann wäre ein Loch in dieser Mauer entstanden, dann wäre ein Loch in dieser Abfolge entstanden. Aber niemand darf bei dieser Aufzählung fehlen. Deswegen lesen wir hier die Namen. Deswegen ist es Gott so wichtig, konkrete Namen zu nennen von denen, die sich investiert haben, auch als Platzhalter für uns. Keiner darf fehlen, keiner geht verloren, keiner geht vergessen. Jeder ist wichtig. Mach treu deine Arbeit. Selbst wenn du nicht genau weißt, warum du das eigentlich machst. Es ist ein Teil von Gottes Plan, auch wenn du es vielleicht noch nicht sehen kannst. Mach es, bis er dir eine neue Aufgabe zuweist. So wie der Aufbau dieser Mauer in Jerusalem gelaufen ist, so wünscht sich Gott Kirche. So wünscht sich Gott auch mittendrin hier in Potsdam. Wer Gottes Gnade, wer Gottes Größe erkannt hat, der versucht nach Kräften und nach seinen Möglichkeiten und mit seinen Fähigkeiten sich einzubringen in Reich Gottes, in dem Wissen, wir sind an einem Gottesprojekt beteiligt und nicht an einer eigenen Idee. Stein für Stein, Abschnitt für Abschnitt, Tor für Tor. Es gibt Leute, die das Rosttor aufbauen, wo die Herrschaften mit den Pferden hineinreiten. Und es gibt auch die, die das Misttor aufbauen, wo man den ganzen Scheiß rausbringt. Beides ist wichtig. Gott braucht uns alle, um Mensch für Mensch, um Beziehung für Beziehung zu erreichen. Alles, was wir unter Gottes Leitung tun, bekommt dadurch einen tieferen Sinn. Kannst du deine Routinearbeit, deinen Alltag so sehen? Lass dir von Gott ein neues Verständnis schenken für das, was du tust. Bete dafür, bitte ihn darum. Eine neue Sicht von deiner Situation, deinen Kollegen, deinen Nachbarn, deinen Freunden. Siehst du, so wie ich, normalerweise eher die Mühe und die Herausforderungen oder können wir die Möglichkeiten entdecken, die da drin stecken? Wenn du Gott schon vertraust, wenn du an ihn glaubst, wenn du mit ihm lebst, dann lass dich fragen, wo schenkt er dir ein neues Verständnis einer alten Situation? Ein neues Verständnis einer alten Info. Machst du mit oder gehörst du, Vers 5, zu den vornehmen Leuten der Stadt Tekoa, die sich geweigert haben, mitzumachen? Und andere müssen das vielleicht mitmachen, obwohl du begabt bist, obwohl du berufen bist. Und wenn du Gott nicht vertraust, wenn du nicht mit Gott lebst, dann lass dich fragen, wenn er wirklich immer derselbe ist, der führt, der leitet, der rettet, der leidenschaftlich daran interessiert ist, Menschen ewiges Leben zu geben. Warum kannst du ihm nicht vertrauen? Was fehlt an Infos? Dann frage. Er war bereit, seinen eigenen Sohn dafür zu geben, um dich davon zu überzeugen. Er hat sich nicht nur theoretisch am Schreibtisch was überlegt, sondern ist teilaktiv geworden, hat sich selbst die Hände schmutzig gemacht. Wem oder was vertrauen wir nicht alles oder besser doch nicht? Call me maybe, kann sein, keine Ahnung, ich weiß ja auch nicht. Gott hat kein großes Interesse daran, fünftes Rad am Wagen von unseren Projekten zu sein. Vielleicht nicht schlecht, wenn wir ihn als Reserverad oder als Notrad für manche Situationen dabei haben. Aber er hat großes Interesse daran, selbst zu steuern, die komplette Leitung zu übernehmen. Wir sind vor einigen Wochen eingestiegen in diese Predigtserie Sehnsucht nach Zuhause mit und haben uns Gedanken gemacht über die Aussage aus dem Hebräerbrief, in dem ein Satz steht: Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Nach der zukünftigen sehnen wir uns. Wir können heute und hier daran bereits mitbauen und mitgestalten. Potsdam braucht Kirchen, die Lust auf die Ewigkeit machen. Und Potsdam braucht Menschen, die Lust machen, sich mit Gott zu beschäftigen. Potsdam braucht Kirchen, in denen man den Gott der Bibel kennenlernen kann, anbeten kann, in denen man auf Menschen trifft, die von diesem Gott verändert wurden und davon erzählen. Wo Gott gefeiert wird, wo wir weg von unseren eigenen Umständen gucken auf die Möglichkeiten, die Gott hat. Und weil wir hier leben und Lehre zeigen und sagen, die ausdrückt, die gütige Hand des lebendigen Gottes ist über uns. Und wir machen gerne an seinem Projekt mit und er wird uns Gelingen schenken. Vielleicht anders, als wir es im Kopf haben. Vielleicht anders, als wir es in unseren Vorstellungen uns ausgemalt haben. Aber er wird zu seinem Ziel kommen. Und er fragt uns, sind wir dafür offen, da mitzumachen? Potsdam ist nicht gerade dafür bekannt, dass von hier große geistliche Impulse ausgegangen sind. Eher eine dunklere Zeit der Geschichte. Aber auch für Potsdam, für unsere Stadt, für Gottes Stadt gilt ein Vers aus 2. Korinther 4, Vers 6: Aus der Finsternis soll Licht hervorstrahlen. Und Jesus Christus sagt von sich: Ich bin das Licht der Welt und ich bin das Licht für eure Stadt. Und dieses Licht ist die Schutzmauer für unsere Herzen. Und dieses Licht, Jesus Christus, ist die Schutzmauer, die wir brauchen für unsere Stadt, um darin Orte der Begegnung mit Gott und der Anbetung zu schaffen. Und darum versuchen wir, diese Kirche, Gottes Projekt zu gründen. Das versuchen wir hier aufzubauen, das versuchen wir zu verkünden, weil wir glauben, dass Gott das hier möchte, als sichtbares Zeichen seiner gütigen Hand über uns, über deinem Leben und über unsere Stadt hier in Potsdam. Bist du dabei in der Aufzählung?